Ein Baum ohne Wurzeln ist wie ein Chef ohne seine Mitarbeiter. Beim kleinsten Lüftchen fällt er um.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und Freund Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist. Hallo Gregor.
Ja, guten Morgen Alex.
Wir wollen uns heute über das Chefsein unterhalten oder das Leben als Führungskraft, könnte man es auch nennen. Nimm mich mal mit oder nimm unsere Zuhörenden gerne mal mit. Wie bist du auf genau dieses Thema gekommen?
Also unsere Karriere ist ja gestartet so als Solo-Selbstständiger und wir haben uns ja dann beide so entwickelt, dass wir Aufgaben delegieren mussten und wollten, um halt unser Wachstum weiter zu fördern. Und da war es halt notwendig, Leute einzustellen. Und dann sind wir in relativ jungen Jahren eigentlich in die Position gekommen, okay, dass wir A, Mitarbeiter suchen müssen, die zu uns passen und B, diese Mitarbeiter halt auch führen müssen. Und zwar so, dass die im Idealfall lange bei uns bleiben. Ich glaube, ich darf vorwegnehmen, das ist uns beiden zu Beginn nicht unbedingt gelungen. Und deswegen wollte ich mich mit dir mal drüber austauschen, was haben wir vielleicht für Learnings draus gezogen? Was hast du persönlich für Learnings draus gezogen, weil du ja auch im letzten Jahr den Mitarbeiterstab nochmal komplett neu aufgesetzt hast, ich das in diesem Jahr auch ja schon durch habe und ich mich da mal gerne mal austauschen würde mit dir, was da so deine Erfahrungen sind.
Dann lass uns doch nochmal schauen, vielleicht von der richtigen Reihenfolge her. Punkt Nummer eins ist, an welchem Punkt macht es Sinn, dass man sein eigenes Team erweitert? Na, dann die Fragen, welche Sachen ersetzt man durch eher sowas wie Freelancer und für welche Leute holt man sich fest jemanden ins Team als Angestellte beispielsweise? Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Und dann der dritte und viel wichtigere Punkt für unser Thema, also für die eher psychologische Seite ist, wie gestaltet man das konkret? Also was sind die Sachen, auf die man achten sollte? Wie genau setzt man es um? Lass uns da mal an der Stelle reinstarten. Wo hast du gemerkt, dass, wie formuliere ich es jetzt, dass du es alleine nicht mehr packst oder dass du so stark wachsen kannst, dass du jetzt Unterstützung brauchst?
Wir haben in den vorherigen Folgen ja schon mal über dieses A-, B- und C-Aufgabenfeld gesprochen, also Aufgaben, die erledigt werden müssen, die aber nicht zwangsweise von mir erledigt werden müssen als Führungskraft oder Chef, also gerade die C-Aufgaben, also Sachen, die einfach abzuarbeiten sind, Papierkram, auch genannt von mir aus, wo man halt weiß, okay, die müssen erledigt werden, wo man sich aber die Frage stellen muss, muss ich das erledigen oder kann ich diese Aufgaben delegieren? Und diese Aufgaben sind irgendwann so viel geworden und haben so viel meiner Zeit beansprucht, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, macht es kaufmännisch für mich Sinn, lieber jemanden einzustellen, dem einen gewissen Stundenlohn zu zahlen, der diese Aufgaben erledigt, damit ich mehr Zeit für A- und B-Aufgaben habe?
Gut, das war jetzt ja, ich sag mal, so ein bisschen Vogelperspektive, aber mal Butter bei die Fische. Wie hast du es für dich, also wie war es konkret für dich?
Na, wenn ich ehrlich bin, ich war halt genervt von Aufgaben, die langweilig sind, die nicht in meinem Stärkenprofil halt auch liegen, die aber erledigt werden müssen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kriege ich die Aufgaben weg? Und da war halt die Lösung, okay, ich muss irgendwie eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einstellen, die diese Aufgaben für mich erledigt.
Das heißt, wir haben am Anfang erstmal geschaut und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich an der Stelle definitiv bestätigen kann. Welche Aufgaben sind die ersten, die ich wegautomatisiert bekomme? Also was ist so wiederholbar, dass man es einer Person relativ leicht auch beibringen kann? Weil du brauchst natürlich auch ein Erfolgserlebnis für Personen, die du einstellst. Du brauchst die Möglichkeit, dass du die Schwelle erstmal möglichst niedrig stellst und dich von da aus weiterentwickelst. Also dieses, was sind vielleicht auch Hintergrundaufgaben, wo jetzt auch nicht viel Kundenkontakt mit dabei war, bei uns jetzt auch im Service Bereich arbeiten, die man da als erstes mitnehmen kann. Und da möchte ich auch ansetzen, was ist denn vielleicht auch die Schwierigkeit dabei? Und das merke ich ganz stark, vor allen Dingen bei Leuten, die selbstständig oder freiberuflich arbeiten, die arbeiten genau so, weil sie häufig auch selber schlechte Angestellte eher wären. Also weil man sich zu viel Kopf um Dinge macht oder sehr viele Dinge reindenken möchte, weil man gerne auch mehr Energie reingibt als andere. Und das beobachte ich sehr oft bei Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Feld arbeiten wie wir oder mit diesem Servicegedanken arbeiten, dass an dem Punkt, wo man dann wieder sich ein Team dazu baut, kann halt nur noch das Wir gewinnen und nicht mehr das Ich. Und das nehme ich wahr, das ist eine sehr, sehr große potenzielle Schwierigkeit, eine erste Hürde, die ich wahrnehme.
Definitiv, weil wir das ja vorher gewohnt sind, alles in einer Hand zu haben und wir kennen natürlich auch jeden Schritt unseres Prozesses und es ist völlig selbstverständlich, dass wir die Sachen halt so tun, wie wir tun, weil wir es halt schon immer so getan haben. Und die große Herausforderung, die ich empfinde, ist, wenn du jemanden neu ins Team holst, dass du selbst auch nochmal auf deinen Prozess erstmal rumdenken musst und den so klein zerbrechen musst, dass jemand, der nicht aus der Branche kommt, der nie mit diesem Prozess zu tun hat, Möglichkeit hat zu verstehen, was passiert. Und das quasi den Prozess in so kleine Teiletappen zu zerlegen, die dann aber auch oft wiederholt werden müssen, damit er überhaupt die Chance hat, seine Aufgaben vernünftig zu erfüllen.
Ein bisschen nah an dem, was Albert Einstein gesagt hat: Wer es nicht einfach erklären kann, hat es nicht verstanden. Also du musst dir schon sehr bewusst sein, wieso Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, und ob das der Weg ist, den du auch weiter mitgehen möchtest. Und das fällt besonders auch aufgrund eines Bereichs häufig schwer. Das ist dieses wahrgenommene Kompetenzbewusstsein in den Aufgaben, die man delegieren möchte. Weil ich habe das Gefühl, es gibt zwei verschiedene Aufgaben, die man delegiert. Entweder sind das Sachen, in denen man selbst so verdammt gut ist, dass der eigene Anspruch auch dementsprechend weit oben liegt. Das kann zu Problemen führen. Oder es ist ein Bereich, in dem man, alle, die uns gerade nicht auf Video sehen, können meine wahnsinnig tollen Handbewegungen dazu gerade nicht beobachten. Aber, oder es sind Sachen, in denen wir so wahnsinnig schlecht sind, dass wir gar nicht richtig die Leute sein können, die Prozesse komplett vorformulieren. Wir nehmen ein Problem wahr, können es selber vielleicht nicht lösen und brauchen dafür Anstöße. Mein Gefühl war stets, oder eine Sache, die ich wahrgenommen habe, eine meiner größten Stärken war, in einem System, was relativ beständig schon existiert hat, dann dort kreativ zu sein. Und das nehme ich auch bei meinen Mitarbeitenden enorm wahr. Das heißt, mein Gefühl war stets, für Sachen, wo man gar keine Kompetenz hat, tendenziell eher mit Freelancern zu arbeiten, die schon die Kompetenz mitbringen, die da schon auf einem höheren Niveau sind als man selbst. Und für Bereiche, die man selbst schon erschlossen hat und festigen und erweitern möchte, dafür eher Angestellte zu finden. Das ist so ein bisschen meine Daumenpeilung an der Stelle.
Okay, wenn wir jetzt herauskristallisieren, wo sind die Herausforderungen bei uns im Unternehmen? Wie finde ich denn den richtigen Freelancer oder die richtigen Mitarbeiter, um genau diese Probleme für dich zu lösen?
Das hat sich über die Jahre massiv geändert, ist mein Gefühl. Als kleines Unternehmer sind wir ja gestartet. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei Mitarbeitenden 11, 12 und 13 oder 12, 13 und 14 in meiner Gesamtkarriere. Also ich habe 2019, vor knapp 6 Jahren, das erste Mal jemanden angestellt. Und da war ich A, sehr schlecht darin, die richtige Person auszuwählen. Das war wirklich nur ein, mich hat ein Freund angesprochen: Hey, meine Partnerin hasst ihren Job bei sich auf Arbeit. Die ist, glaube ich, gut in dem, was du grundsätzlich brauchen könntest. Kannst du dir nicht vorstellen, die einzustellen? Und so ging das damals los. Und so waren halt auch teilweise die Ergebnisse. Und der Weg kann ja von, ich sag mal, so sehr informell bis hin zu so, wie du es für dich gerade aufgestellt hast, auch auf einem sehr offiziellen Wege ganz anders laufen.
Das ist auch spannend, weil wir das beide auch sehr unterschiedlich handhaben, woher wir unsere Mitarbeiter anwerben. Und auch die Altersstruktur ist, glaube ich, bei uns beiden sehr unterschiedlich.
Geh da mal gerne tiefer drauf ein.
Also bei dir ist es ja so, kannst du gern auch gleich nochmal was zu sagen, dass du eine sehr junge Altersstruktur in deinem Team hast. Du arbeitest vorwiegend mit, ich würde schätzen, Mitte 20-Jährigen, Kopfnicken, für die das Video nicht sehen. Und bei mir ist es so, ich bin über Kontakte gegangen, ich bin teilweise auch übers Arbeitsamt tatsächlich gegangen und habe eigentlich immer Mitarbeiter gehabt, die älter als 30 waren und jetzt sogar eher über Mitte 30 bis Anfang 40. Alle weiblich, bei mir tatsächlich auch, aber das ist eher ein Zufall als bewusste Wahl am Ende des Tages.
Und ich glaube, die Idee dahinter ist jeweils auch eine etwas andere gewesen. Also ich finde erstmal eine Sache, von der du mir oder wo du sehr viele Argumente für geliefert hast und auch die Beispiele dafür, ist, dass man sich gar nicht schämen muss, einfach auf dem freien Jobmarkt da draußen Leute zu suchen. Das ist eine Sache, die bei mir ehrlich gesagt nie in meinem Kopf gelandet war, weil wenn man alles immer über Netzwerke speist, dann denkt man, okay, wenn ich jemanden suche, dann mache ich das auch über Netzwerke. Aber das muss gar nicht so weit sein, weil man damit Leute verlieren würde, die vielleicht total gut zu der Struktur passen, die man selber hat und zu den Sachen, die man sucht. Und mein Gefühl ist auch bei der Größe des Teams, es gibt immer so ein Part der Verwaltung eines Unternehmens und der Entwicklung eines Unternehmens. Und ich habe das Gefühl, dass jüngere Menschen im Schnitt, oder das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe, also eins der größten Probleme ist, dass sie häufig nicht wissen, wo sie hinwollen, dass sie auch noch nicht richtig wissen, wollen sie da bleiben in dem, was sie tun, wollen sich nochmal komplett umorientieren, wollen die ins Ausland ziehen. Also das sind alles Sachen, die noch nicht gelöst sind. Und das macht es tendenziell schwieriger, mit jungen Menschen zu arbeiten, mein Gefühl. Das hast du bei einer Person, die vielleicht Mitte 30 bis Mitte 50 ist und ich sag mal, Familienplanung vielleicht auch schon für sich geklärt hat und für die Arbeit in Anführungsstrichen einfach nur Arbeit ist, natürlich trotzdem einen guten Job machen möchte, aber das quasi auch frei trennen möchte. Ich glaube, das ist da ein bisschen anders, einfach von der Gesamtaufstellung her. Ein Vorteil, den ich bei einem sehr jungen Team sehe, ist, also das ist eine Sache, die zumindest in mein Stärkenprofil fällt, ist dieses Thema Hoffnung. Ich glaube, viele junge Menschen verlieren sich gerade da draußen auch am Jobmarkt, fühlen sich nicht richtig aufgehoben und fühlen sich nicht richtig abgeholt. Man muss erstaunlich wenig positive Reinforcement, also einfach Bestätigung auch mit reingeben, um diesen Menschen Selbstwertgefühl zu schaffen, was sie vielleicht vorher soweit gar nicht für sich gesehen haben. Und damit hat man eine Crew, die sieht, was also aus ideellen Werten gespeist, auch eher da ist. Also da ist Lohn auch wichtig, aber es ist eher nebensächlich, was vor allen Dingen auch wichtig als Kleinstunternehmer finde ich, weil du nicht von Anfang an irgendwie Löhne zahlen kannst wie Mercedes oder irgendein Spotify oder irgendwelche großen Unternehmen. Das ist eine Sache, die ich stark beobachte und von der ich gerade auch zehre. Also auch diese Bereitschaft, dort deutliche Überstunden zu leisten, flexibel auch mal um 23 Uhr noch Telefonate zu führen. Also das würde ich jetzt wahrscheinlich, wenn mein System in 20 Jahren so steht, wie es stehen soll, auch von niemandem mehr erwarten.
Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen erwarten und dass die Mitarbeiter es einfach durchziehen. Weil das, was du beschreibst, habe ich auf einer anderen Ebene mit meinen im Schnitt 10 Jahre älteren Mitarbeitern. Es ist halt so, dass die eine von den beiden, die ich jetzt Anfang des Jahres eingestellt habe, jetzt auch massiv Überstunden gemacht hat, ohne das auch abzusprechen. Also sie hat das einfach getan aus Pflichtbewusstsein raus. Weil in der Generation, glaube ich, einfach noch ein anderes Bewusstsein und auch eine andere Dankbarkeit mit einhergeht für gewisse Flexibilität im Job. Also das, was die Generation, ich glaube, Y und Z jetzt voraussetzen, diese Flexibilität im Job zu haben, ne, die du ja auch bietest, wo du sagst, hey, Homeoffice ist möglich, flexible Arbeitszeiten ist tendenziell möglich. Wenn man halt mal einen Arzttermin hat, tagsüber ist das überhaupt kein Problem, muss halt einfach nur an alles abgesprochen sein. Und ich stelle halt fest, dass die beiden, die ich jetzt beschäftige, die Ende 30, Anfang 40 sind, diese Flexibilität unfassbar wertschätzen, weil es das im freien Arbeitsmarkt halt sehr, sehr selten gibt, dass halt ein Chef einfach sagt, also ob du jetzt von früh von 8 bis 12 arbeitest oder halt abends nochmal von 19 bis 20, ist mir tendenziell egal, solange die Aufgaben erledigt sind. Also diesen Fokus weg von dieser reinen Arbeitszeit zu nehmen und eher zu einem aufgabenorientierten Arbeiten. Da habe ich festgestellt, dass da auch die ältere Generation im Vergleich zu deiner, die sind natürlich nicht alt, aber das sehr wertschätzend empfinden.
Und ich glaube auch, dass das kein altes Thema unbedingt sein muss, sondern es ist eher ein Umgang mit der Erwartungshaltung, der uns hier große Vorteile verschaffen kann. Weil die Leute auch mit ihrem Arbeitsumfeld verschiedene Sachen verknüpfen. Und für mich war es früher immer das Gefühl auch einer Selbstständigkeit, wenn ich gerne ins Büro gekommen bin, weil ich einfach gerne im Büro gewesen bin, dann war das natürlich nicht end all be all, dass alles super gut funktioniert, aber es war eine der tollsten Grundbedingungen, die man schaffen konnte. Und so ist das Arbeitsumfeld, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, die wir hier auch mit reinbeziehen. Und ich glaube auch das, was uns am meisten abhebt von Menschen, die ich sehe, die gefühlt alle 3 bis 6 Monate ihre Teams wechseln oder Schwierigkeiten haben, aka auch mein Ich von vor 3 oder 4 Jahren. Also das will ich an der Stelle gar nicht ausklammern. Auch wenn ich unterschiedliche Leute da auch schon zwischendurch hatte, mit denen das sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich habe mal so versucht, drüber nachzudenken, wie man das zusammenfassen kann. Und wer mich kennt, weiß, ich stehe auf Leute wie Jocko Willink oder David Goggins. Also vor allen Dingen auch Leute, die aus dem Armeebereich kommen. Und Jocko Willink hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Extreme Ownership. Also der hat jahrelang quasi militärische Teams geführt und da geht es natürlich schon um Life-or-Death-Situations, Situationen, wo man auch um das eigene Überleben fürchten muss. Und der hat ein Buch geschrieben, Extreme Ownership, finde ich absolut empfehlenswert. Ich meine, er hat auch stundenlange Podcasts, für Leute, die wie ich eher lieber Podcasts hören. Und da ist ein Zitat entsprungen, das würde ich mal kurz nehmen. Das dauert ungefähr 30 bis 60 Sekunden, aber ich finde, es ist sehr ausführlich, aber gleichzeitig auch zusammenfassend. Er beschreibt hier das Spannungsfeld von Führung. Und er sagt, ein guter Anführer muss selbstbewusst, aber nicht überheblich sein, mutig, aber nicht leichtsinnig sein, wettkampforientiert, aber ein fairer Verlierer sein, aufmerksam für Details, aber nicht von ihnen besessen sein, stark, aber auch ausdauernd sein, sowohl führen als auch folgen können, Demütig, aber nicht passiv sein. Entschlossen, aber nicht übermächtig auftreten. Ruhig, aber nicht schweigsam sein. Gelassen, aber nicht mechanisch wirken. Logisch denken, ohne gefühllos zu sein. Nah an den Truppen sein, aber nicht so nah, dass Einzelne wichtiger werden als andere oder wichtiger als das Wohl des Teams. Nicht so nah, dass sie vergessen, wer das Kommando hat. Und in der Lage sein, Extreme Ownership umzusetzen und gleichzeitig dezentralisierte Führung anzuwenden. Und das ist so ein Zitat. Und ich finde, das transportiert auch hier erst jetzt wieder die richtig, richtig starke Wirkung von Führung und wie nuanciert oder auch ausgeglichen das eben sein muss.
Ich habe mir gerade nur wow gedacht. Klingt ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau. So, das heißt, ich glaube, keiner bringt jetzt von zu Hause aus erstmal all diese Fähigkeiten, die du beschrieben hast, die ich sehr, sehr zutreffend finde, mit. Und wir haben ja auch auf unserem Weg in den letzten Jahren festgestellt, dass es da durchaus Lernpotenzial gibt bei beiden von uns. Was würdest du denn Leuten reinrufen, die sagen, okay, vielleicht stehe ich gerade am Anfang, meinen ersten Mitarbeiter einzustellen, vielleicht habe ich auch schon ein paar Mitarbeiter. Wie kann ich mich dahin entwickeln, um diese Eigenschaften in mir selbst zu entwickeln?
Was ja hier überall versteckt ist, ist das Thema Reflexionsvermögen und die Fähigkeit, Situationen so zu sehen, wie sie wirklich sind. Oder möglichst nah daran zu kommen, wie sie in Anführungsstrichen wirklich sind. Also man wird nie aus sich selbst ausbrechen können, aber da so ein bisschen, in seinem Buch beschreibt es so ein bisschen als detached, also ein bisschen so, als würdest du über deinem eigenen Körper über der Situation schweben und die so von außen wahrnehmen. Also das, was wir auch bei gewaltfreier Kommunikation automatisch eigentlich tun, sich rausziehen, besonders in Drucksituationen durchzuatmen, sich rausziehen. Ich mag dieses Bild sehr gerne. Und dann von oben eben drauf zu schauen. Ich glaube, das ist eine der Grundvoraussetzungen, damit man überhaupt dahin kommt. Und ich finde, was dieses Zitat sehr, sehr gut zeigt, und deswegen habe ich es auch für heute gewählt, ist, dass es enorm schwierig ist, eine sehr gute Führungskraft in allen Ebenen zu sein. Es ist nicht einfach. Und wir tun häufig so, als wäre es einfach. Und deswegen gibt es auch so viele passiv-aggressive Sprüche im Deutschen, als wir versucht haben, Zitat für Führungskräfte und Chefs zu finden, ist die Hälfte davon bitterböse, ja, oder von hinten durch die Brust ins Auge. Also es ist sehr, ich glaube, daher kommt das, weil es eben auf so vielen Ebenen nicht einfach ist. Und trotzdem, auch wenn man zum Beispiel dir zuschaut, und ich meine, du hast ja auch kommunikativ, glaube ich, vieles aufgeholt in den letzten Jahren, sieht man ja, dass man sich da immer weiter hinentwickeln kann. Was sind dann vielleicht Sachen, die für dich am Anfang besonders einfach gewesen sind und Sachen, die dir direkt schwer fielen?
Meine erste richtige Mitarbeiterin war ja die Freundin eines Bekannten und dadurch sehr nah dran. Das hat es für mich am Anfang sehr schwierig gemacht, erstmal in diese Chefrolle reinzukommen, weil ich bin der, der das Gehalt bezahlt. In dem Moment bin ich halt der, der auch die Aufgaben zuweisen darf und auch Ansprüche stellen darf. Und diese Balance zwischen, wir sind befreundet und jetzt bin ich gerade so im Chefmodus, ist mir zu Beginn, und das hat dann, glaube ich, auch zur Trennung am Ende geführt, über die ganzen Jahre relativ schwer gefallen. So, weil ich, das hat auch dazu geführt, dass ich das dann nicht mehr mache, also aus meinem engeren Umfeld Leute einstelle, weil ich da halt diese negative Erfahrung gemacht habe, was nicht heißen muss, dass das für andere nicht funktioniert. Für mich tut's das aber halt nicht, weil es für mich diese Balance halt sehr, sehr schwierig war. Und ich hatte das Gefühl, hat an der einen oder anderen Stelle ausgenutzt worden zu sein. Das war mein erstes ganz, ganz großes Learning. Das hat auch in einem großen Knall geendet, wo ich sicherlich auch kommunikativ den einen oder anderen auch größeren Fehler gemacht habe, dass ich so nicht mehr machen würde. Und jetzt ist gerade so die Herausforderung im Führungsstil für mich, dass wenn ein Mitarbeiter Probleme hat, sich auch traut, zu mir zu kommen und das offen anzusprechen. Sei das jetzt, dass sie Überstunden machen, dass sie mit den Aufgaben nicht hinterherkommen. Ich versuche dann natürlich auch viel nachzufragen, viel dahinterher zu sein. Aber dadurch, dass bei uns alle im Homeoffice sind, zu großen Teils, und wir uns selten persönlich sehen, sondern fast ausschließlich digital, gibt es halt diese Zwischentür- und Angelgespräche nicht so wirklich, sondern die muss ich halt wirklich forcieren, die muss ich mir einfordern. Und das bringt eine gewisse Herausforderung mit sich.
Und auch da wieder diese Balance zu halten. Ne? Also es wird ja dieses Vier-Farben-System häufig auch im Service-Sektor genutzt. Und wir sehen häufiger, das sehen wir ja auch in unserer Arbeit einfach im psychologischen Consulting, Wenn du Führungskräfte hast oder so Chefetagen, die halt sehr direkt alles immer kommunizieren, sind diese häufig damit überfordert, gezielt Rückfragen zu stellen, weil es gar nicht in ihrer Art wäre, ihre eigenen Probleme zu verstecken, sondern die kommen sehr, sehr direkt raus. Und da ist ja eine der Kernbereiche auch dieses, wie kann ich mit Leuten, die halt nicht so sind, wie ich selber bin, am besten umgehen? Wie kann ich die verstehen? Wie kann ich vielleicht auch so ein kleines Handbuch dafür entwickeln? Also es gibt auch Menschen, die von Natur aus nicht super empathisch sind, die aber trotzdem auch verstehen können, dass es gut ist, anderen Menschen Gutes zu tun und die dann einfach wie so ein bisschen wie so ein mechanisches Lernheft dafür brauchen. Ich würde das an der Stelle einfach mal fortsetzen. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter hat immer gesagt, mit Freunden trink und lache, aber keine Geschäfte mach. Was ja lustig ist, wenn man eine Selbstständigkeit startet, weil meistens arbeitet man erstmal mit den Leuten zusammen, die man kennt. Und es sind halt Freunde oder Bekannte, aber dasselbe Thema haben wir halt auch hier, diese professionelle Distanz zu wahren, zu sagen, hey Leute, ihr seid Teil des Teams. Ohne euch funktioniert das Team nicht. Aber das Team funktioniert auch ohne euch. Ja, und die Verantwortung liegt nicht bei euch. Also wenn ein Fehler passiert, freue ich mich, wenn ihr Verantwortung übernehmt, aber am Ende des Tages fängt der Fisch immer am Kopf an zu stinken. Und das ist mein Bier, wenn du einen Fehler machst. Ja, also ich glaube, das ist dieses, also klar kann man das nicht immer so tun, aber je häufiger man diese Art der Interpretation wählt, umso mehr kann man auch das eigene Team entlasten, übernimmt natürlich aber auch eine Menge Verantwortung für sich selbst. Aber so habe ich das Gefühl, dass also die Leute, die wir einstellen, die sind ja häufig noch nicht durch so viel Mist auch durchgegangen wie wir selbst. Und darüber können wir halt hier also einfach Druck rausnehmen und dadurch auch Raum für Entfaltung geben. Oder wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, bei dieser ganzen Fehlerkultur ist es sehr, sehr wichtig, sich selbst als Chef dann wieder zu hinterfragen, woher dieser Fehler kommt. Also war das wirklich reines menschliches Versagen, was einfach vorkommen kann. Wir alle machen Fehler, das passiert. Oder war es vielleicht auch jetzt gerade bei dir und bei mir, wo wir noch die Mitarbeiter relativ frisch haben, einfach auch ein Arbeitungsthema, so ein Einarbeitungsthema, wo man halt sagt, okay, vielleicht war die Einarbeitung auch nicht so, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das hätte fehlerfrei machen können, weil vielleicht Informationen gefehlt haben, weil wir da als Chefs Fehler machen. Also war auch so ein Learning für mich, wo man halt sagt, okay, wenn jetzt so ein Fehler passiert, gerade relativ Anfang, wenn die Mitarbeiter neu sind, habe ich es überhaupt richtig erklärt? Also habe ich den Mitarbeiter überhaupt richtig mitgegeben, wie man die Aufgabe zu 100%iger Zufriedenheit löst, oder habe ich eher so eine 80%-Variante mitgegeben, was meistens reicht in der Einarbeitung, aber dann doch eher nicht.
Ich glaube, es gibt schon Gründe, warum die Worte Fehler und Helfer aus den gleichen Buchstaben bestehen. Also die Idee ist eigentlich, dass wir uns auch über genau diese Reibungsmomente darum bemühen zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass es nicht nochmal auftritt. Und ich habe da irgendwann mal, ich glaube, es ist von Peterson gewesen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, so ein bisschen diese Dreierregel. Wenn ein Fehler auftritt, dann schreibe ich ihn mir rein, aber dann sage ich dazu erstmal nichts. Wenn es noch ein zweites Mal auftritt, dann mache ich mir noch eine Notiz und schaue noch ein Stück näher hin. Und wenn es ein drittes Mal auffällt, dann ist es, glaube ich, systemisch und dann sollte es angesprochen werden. Und selbst wenn ich es dann anspreche, da gibt es auch wieder diese Dreierregel. Dann gibt es einen Wechsel im System, den wir vornehmen. Und wir schauen, ob es das verbessert. Wenn es das nicht tut, gibt es noch eine zweite Sache. Wenn es das nicht tut, gibt es noch eine dritte Sache. Und wenn diese drei Sachen nicht gefruchtet haben, dann gehe ich davon aus, dass es an der anderen Person liegt. Also diese Art der Interpretation gibt ganz viel Luft zwischenmenschlichen Konflikt, erst dann hochschwellen zu lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es an entweder nach einer undurchbrochenen Verhaltensweise oder an der Charakteristik eines Menschen liegt, die sehr schwer veränderbar ist. Und dann ist auch der Punkt, wo man sagen kann, es wird hier schwierig in der Zusammenarbeit. Müssen wir überlegen, gibt es vielleicht eine andere Stelle, wo du besser geeignet wärst in unserem Team oder ist auch an der Stelle jetzt einen Haken dran zu machen an die Zusammenarbeit, ja.
Das ist ja super schwierig. Also, weil wir sind ja auch eher empathische Menschen, und einen Mitarbeiter zu entlassen, für den man ja auch die Verantwortung trägt, gerade wir, wenn wir die Hauptarbeitgeber der Person sind, lastet ja auch ein gewisser Druck auf uns. Es ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, hey, komm, jetzt bist du halt gekündigt, hast kein Einkommen mehr, tut mir leid, tschüss. Also zumindest geht mir das so, sondern es ist ja doch, dass wir auch als Chefs Verantwortung jetzt nicht nur für uns und unsere Familien tragen, sondern halt auch für die Mitarbeiter und deren Familien, wenn es welche gibt. So bei mir, die haben beide Familien. Dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man die Entscheidung trifft, jemanden einzustellen, finde ich. Es ist halt nicht einfach ein, hey, beim Ständen, wenn es ein Nebenjob ist, okay, dann ist das vielleicht noch ein bisschen entspannter. Aber wenn ich halt wirklich jemanden einstelle, hauptberuflich, dann trage ich als Chef die Verantwortung, dass es aus seiner oder ihrer Familie gut geht. Und ich glaube, dessen sind sich viele auch nicht bewusst, die in Führungsrollen sind. Das heißt, diese Entscheidung zur Kündigung, ich glaube, wird in Deutschland nicht so schnell getroffen wie in anderen Ländern, wie in Amerika zum Beispiel, wo wir das ja gerade im ganz großen Stil erleben. Aber bevor man diese Entscheidung trifft, sollte man da gründlich drüber nachdenken und sich auch selbst reflektieren, aus meiner Sicht.
Und da muss ich auch sagen, die Leute, die ich aus dem Arbeitsverhältnis entlassen habe, es war eine Handvoll von Leuten. Also mit den meisten, die habe ich entweder wegbefördert oder habe ich irgendwo anders auch Jobs mitbesorgt, bei anderen Firmen oder anderen Teams. Es gab wirklich, also der eine, der kam quasi nah an der Straftat ran und das hat sich dann halt auch sehr stark auf andere Bereiche der Arbeit ausgewirkt. Okay, ob man das hätte sehen können, vielleicht, aber relativ schwer. Eine andere Person, da muss ich einfach auch sagen, habe ich zu einem falschen Thema eingestellt und dann sehr lange in dem Thema, was ich eigentlich eher gebraucht hätte, gehalten, auch wenn das nicht sinnvoll gewesen ist an der Stelle. Dann eben dieses auch zu nah dran sein, hat mir auch zwei Arbeitsverhältnisse, glaube ich, ziemlich verhagelt. Wo ich auch heute sagen muss, die alle Leute, die bei mir gerade als Team sind, sind Initiativbewerbungen gewesen. Es sind Leute, die sich an mich gewendet haben, die mich also auch schon vorher kannten aus dem ein oder anderen Umfeld, wo ich aber das Gefühl habe, dass da dieses Aufsetzen, dieses gemeinsame und dieses ehrliche Kommunizieren von, hey, geben einander 6 Monate Probezeit und sei dir bitte bewusst, wir sind ein Kleinstunternehmen. Das heißt, wir haben bis 10 Mitarbeitende sehr viele Freiheiten auch im Arbeitsrecht, also die große Konzerne gar nicht besitzen. Das heißt, umso mehr ist uns daran gelegen, dass es halt dauerhaft gut funktioniert. Weil wenn von 5 Leuten einer ausfällt, schmerzt es halt, als wenn von 500 Leuten 10 ausfallen. Also dann ist das halt einfach im Schnitt ein Stück egaler. Ja. Du weißt noch, letzte Woche, wir haben uns über diese Kosten unterhalten, einer unbesetzten Stelle. Das hat es mir nochmal hart ins Gedächtnis gerufen. Es waren diese, ich glaube, 16.000 bis 37.000 Euro, die eine unbesetzte Stelle ungefähr kostet. Je nach Firma, je nach Orientierung und so weiter im Markt. Aber es hat mich nochmal richtig wachgerüttelt, weil mir das nochmal in meinen Kopf gerufen hat. Mist, ey, wenn ich eine Person falsch besetzt habe oder mir eine Person fehlt für eine Sache, die ich eigentlich fremd besetzen müsste. So viel Geld kann ich gar nicht einsparen bei irgendwelchen Subscriptions oder Gehaltsverhandlungen oder ähnliches. Hast du auch häufiger mal solche Gedanken oder bist du eigentlich sehr fein?
Nee, die habe ich, weil gerade auch die Einarbeitung in meinen Prozess relativ aufwendig ist. Also die beiden Mädels sind jetzt seit 3 Monaten da und die sind noch nicht voll ongeboardet, weil das einfach so komplex ist, dass wir das wirklich nur in Scheibchen und Tröpfchenweise machen können, damit die wirklich auch kognitiv hinterherkommen und verstehen, was die halt machen. Also eine Einarbeitung dauert bei mir, bis du den kompletten Prozess kannst, wenn du gut bist, ein halbes Jahr, glaube ich. Also wenn du richtig, richtig gut bist. Und wenn du halt durchschnittlich bist, so gute 9 Monate. Das heißt, wenn ich oft meine Mitarbeiter durchwechsel, verliere ich jedes Mal wieder ein halbes bis ein Jahr Einarbeitungszeit. Und das vergessen ja auch viele Firmen. Also diese Energie, die wir in neue Mitarbeiter stecken, gerade zu Beginn, wenn die neu bei uns sind, das ist Zeit und Geld von anderen Mitarbeitern oder von uns selbst, was uns an anderer Stelle wieder fehlt.
Was würdest du denn sagen, ist die Länge, die ich mindestens mit einer Person planen sollte, ohne von dieser zu erwarten, dass sie produktiv ist?
Ich teile mir meine Mitarbeiter ja mit einem Kollegen, der auch die Urlaubsvertretung macht. Und wir haben uns eigentlich darauf committet, dass wir frühestens nach 2 Monaten ein Resümee ziehen, wie es bis dahin läuft. Weil wir gesagt haben, wir hatten die Herausforderung, dass wir jetzt komplett die Stellen neu besetzen mussten. Also dass auch keiner von den zwei, die letztes Jahr noch da waren, weil der eine aus rechtlichen Gründen nicht mehr bei uns sein durfte, auf Konkurrenzsituation, die andere hat sich privat was verändert, sodass beide leider ziemlich zeitgleich gegangen ist oder gegangen sind, was eine große Herausforderung gemacht hat. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir geben uns gute 2 Monate, jetzt sind 3 Monate rum und wir haben uns auch das Positiv ist, wenn wir beide Chefs sind von den Mitarbeitern, da auch noch immer zwei Perspektiven natürlich auch drauf, so ein bisschen. Und haben uns da gesagt, wir sind bis jetzt halt sehr zufrieden, auch mit der Geschwindigkeit der Einarbeitung bei einer Mitarbeiterin. Die kommt aus einer Arztpraxis, sehr gewissenhaft, aber hatte halt sehr, sehr schlechte Chefs, muss man in der Vergangenheit sagen. Die war halt auch krank. Also nicht krank im Sinne von, die hatte ein bisschen Schnupfen, die musste ins Krankenhaus, musste operiert werden. Und hat sich dann einen Riesenkopf gemacht, weil in der Probezeit. Und du hast richtig gemerkt, wie sich das beschäftigt hat, weil sie war in der Probezeit, wollte ihren Job nicht verlieren, ist alleinerziehend für ihren Sohn und hat sich da wirklich auch selbst viel Druck aufgebaut. Und das war auch nur für uns als Chefs, als junge Chefs, eine komplett neue Situation, weil wir mussten den Druck von ihr wegkriegen irgendwie, weil da hat auch die Arbeit drunter gelitten an diesem Druck. Und wir sind uns beide der Verantwortung, der sozialen Verantwortung halt bewusst, gerade bei einer alleinerziehenden Mutter. Das ist ja nochmal eine Spur härter. Und jetzt ist Gott sei Dank nach der Urlaubsphase alles wieder auf gutem Niveau, so dass wir da auch sehr happy sind. Aber das war auch so eine Schwierigkeit, wo wir gesagt haben, okay, wie kommunizieren wir jetzt? So, also bis dahin alles gut. Und dann waren halt so 2 Wochen, wo es halt wirklich gar nichts mehr zusammengeht. Und ich glaube, das darf man auch Mitarbeiter mal einräumen, wenn man weiß, dass es auch Schicksalsschläge gab im Umfeld oder in der Familie. Aber das war für uns erstmal wieder eine total ungewohnte Situation, wo wir gesagt haben, okay, wie reagieren wir jetzt? Also wie sprechen wir das an? Sprechen wir es an? Sprechen wir es vor dem Urlaub an? Versauen wir ihr vielleicht dann mit dem Urlaub? Ne? Und diese Erholungsphase, die sie jetzt eigentlich bräuchte, auch nach der Erkrankung, nehmen wir das auf uns, diese eine Woche, wo wir ja dann auch die ganze Zeit überlegen und grübeln, wie lösen wir die Situation? Wir haben uns für Zweiteres entschieden und sind sehr froh damit, weil es scheinbar Stand heute die richtige Entscheidung war.
Ich habe seinen Vornamen leider vergessen. War der Typ heißt Paul aus den USA, ein relativ bekannter Konservativer, der mal den Satz geprägt hat: Es gibt keine richtigen Entscheidungen, es gibt immer nur Trade-offs. Und das ist eine Sache, die man, glaube ich, nirgendwo so anders merkt als bei Menschen, für die man Verantwortung trägt. Und ich verstehe auch, also es gibt ja immer diese Memes, dass Firmen ihren Teams irgendwie Obstkörbe zur Verfügung stellen und sagen: Hey, wir sind eine große Family, nur um die dann um Überstunden und irgendwelche Boni zu bescheißen. Das meine ich gar nicht, aber ich verstehe schon, ehrlich gesagt, auch, warum man anfängt, Mitarbeitende wie Familie zu behandeln, also im besten Sinne, im Idealfall, weil es wenig Menschen gibt, mit denen man auch so einen tiefen Austausch hat und auch so viel einfach nonverbal beobachtet, was in den Leuten vorgeht, um einen ganz tiefen, wenn aber natürlich auch professionellen Zugang zu diesen Menschen erlangen kann. Und das ist auch, glaube ich, ganz oft schwierig, da nicht dieses auch teilweise Machtgefälle, was einfach besteht, da zu stark wirken zu lassen, sondern da auch einfach an vielen Stellen Mensch zu sein und zu sagen: Uns geht's allen gut, wenn es uns allen gut geht. Und weniger, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht, ja. Ich finde, das sieht man in solchen Momenten wirklich sehr schön.
Zeigte für mich aber auch, dass wir immer wieder neue Herausforderungen haben, die halt so noch nicht aufgetreten sind. Und das ist eine Sache, die uns natürlich auch weiterbringt in der Entwicklung.
In dem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute mal einen Cut. War heute mal ein tieferes Thema, als wir das vielleicht manchmal so rausholen. Wir freuen uns riesig darüber, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Egal, wo ihr uns zuhört, morgens, mittags, abends, vielleicht irgendwo in der Sonne. Ich meine, die Sonne kommt mittlerweile wieder fair raus. Wir danken euch. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche, eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr auch wieder einschaltet.
Alex Buchempfehlung findet ihr in den Subscriptions. Also könnt ihr gerne reinlesen, wenn ihr wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.